Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse heute mit Matthäus 12, Abvers 1. Und da wollen wir gleich einige Verse zusammen lesen. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die, die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte, und sie fragten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, um ihn anklagen zu können? Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und, wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreifen und aufrichten wird? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Zunächst einmal bis hierhin. Was auffällt, ist, dass Matthäus hier genaue Zeithinweise gibt. Vers 1, zu jener Zeit. Und das verknüpft Matthäus 12, Vers 1 mit den Versen zuvor. Und auch die Verse zuvor, ab Vers 25, sind wiederum zeitlich verknüpft mit dem, was vorher ist. Denn in 11, 25 heißt es: zu jener Zeit. Und da geht es in den Versen vorher, was wir letztes Mal betrachtet haben, um die drei Städte in Israel, in denen der Herr am meisten Wunderwerke getan hatte. Und über sie wird das Wehe ausgesprochen, über Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, Vers 21 und 22. Wehe, weil sie den Messias auf ganz besondere Weise erlebt haben und ihn trotzdem abgelehnt haben. Und eben in Vers 25 wird gesagt, in dieser Zeit war das, nach diesem Wehe über diese drei Städte, die, wie wir letztes Mal gesehen haben, genannt werden können das Evangeliendreieck, weil Chorazin, Kapernaum und Bethsaida gerade am Nordende des Sees Genezareth und etwas darüber hinaus sehr nahe beieinander liegen und die bilden zusammen ein Dreieck. Die haben den Messias auf besondere Weise verworfen. Und zu jener Zeit, sagt Vers 25, hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Also der Herr Jesus preist den Vater, dass die sich weise und verständig vorkamen, dass die ihn nicht erkennen konnten. Und dass die, die eben demütig sind, wie Unmündige, wie Kinder, die haben es erkennen können. Und wir wissen aus Kapernaum, die Stadt, die besonders hervorgehoben wird unter diesen dreien, bis zum Himmel erhöht und sie wird bis zum Totenreich erniedrigt werden. Kapernaum war die Stadt, wo der Herr Jesus Wohnsitz nahm, ab dem Beginn seines öffentlichen Dienstes. Und dort kam zum Glauben, wer zum Beispiel? Aus Kapernaum. Das sind solche Unmündigen. Matthäus. Matthäus war Zöllner in Kapernaum, genau. In Kapitel 9 beschreibt er ja seine Bekehrungsgeschichte, als der Herr dort am Zollhaus vorbeiging, genau, Matthäus, also der Schreiber des Evangeliums selbst, weiter. Matthäus, ja, dann. Er hat ein schönes Haus in Kapernaum. Petrus. Und dann weiter. Andreas. Die waren ursprünglich aus Bethsaida, wissen wir aus Johannes 1, also aus dieser nahegelegenen Stadt, auch am Nordende des Sees Genezareth. Aber dann sind die eben auch nach Kapernaum gezogen. Und jetzt haben wir schon drei. Dieser römische Hauptmann, der die Synagoge von Kapernaum gespendet hat. Lukas 7. Und der Herr rühmt den Glauben dieses Nichtjuden. Und er sagt, in ganz Israel habe ich keinen Glauben gefunden wie bei diesem Mann. Das war ein Zenturion, also ein Offizier über 100 Soldaten. Ja, also so haben wir verschiedene Beispiele von denen, die der Herr Jesus Unmündige nennt. Und die anderen, die waren zu stolz. Und der Herr preist den Vater, dass die, die zu stolz sind, dass die eben ihn nicht erkennen können. Und weiter sagt er in Vers 26, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Da sehen wir, also die Offenbarung Gottes geschieht durch den Sohn gegenüber denen, die eben nicht stolz sind, sondern sich demütigen, die Unmündigen. Und weiter sagt er dann als Einladung an alle Menschen, weil niemand von dem Heil prinzipiell ausgeschlossen ist, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zweimal spricht der Herr Jesus hier von dieser Ruhe, die die bekommen, die an ihn glauben und die ihn erkennen. Und jetzt sehen wir, darum ist es wichtig zu sehen, Vers 1 in Kapitel 12, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat. Er spricht über die Ruhe und dann geht es im nächsten Abschnitt um den Ruhetag, den Sabbat. Und wir haben gesehen, dieser Abschnitt geht bis Vers 8 und dann kommt ein neuer Abschnitt und dort geht es wieder um den Sabbat. Vers 9 bis 14, um die Frage, was ist am Sabbat erlaubt? Genau wie auch in dem ersten Abschnitt, was ist am Sabbat erlaubt? Zwei Abschnitte über das Thema Ruhetag. Und in dem Zusammenhang stellt der Herr Jesus sich vor, Vers 8, 12 Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Der Sohn des Menschen ist nach Daniel 7, Vers 14 und auf Psalm 8 ein Titel für den Messias. Nicht Sohn der Menschen wie wir, weil wir stammen immer von zwei Menschen ab. Darum werden wir genannt in Epheser 3 Söhne der Menschen. Aber der Messias wird genannt Sohn des Menschen, weil er von einer Jungfrau abstammen sollte, nach Jesaja 7, Vers 14. Und so sagt er also, der Sohn des Menschen, der Messias, ist Herr des Sabbats. Also er steht über diesem Ruhetag, hat Autorität über den Ruhetag und er ist der, der eigentlich den Sabbat, die symbolische Bedeutung des Sabbats, erfüllt. Der Sabbat war von Anfang an, als Gott ihn Israel gab am Sinai, als ein Gebot, das Israel von allen Völkern unterscheiden sollte. Der Sabbat sollte auch das Zeichen sein des Bundes von Gott mit Israel. Und dieser Sabbat war von Anfang an Hinweis darauf, einmal kommt der Messias und er wird uns zur Ruhe führen. Und jetzt sagt er da in dem Zusammenhang, und kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und nochmals am Schluss von Vers 29, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also er macht klar, er der Herr des Sabbats, was der Sabbat wirklich bedeutet. Er hat eine messianische Bedeutung, weist darauf hin, dass der Messias Menschen, die an ihn glauben, wirklich innerlich zur Ruhe bringen wird. Und er wird keine Bürde auflegen, die menschlich nicht zu tragen ist. Sondern er sagt, mein Joch. Darum ist es wichtig, dass man gut betont, nicht mein Joch, sondern mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann sagt er von diesem Joch, denn mein Joch, Vers 30, ist sanft. Und meine Last ist leicht. Und das ist nochmals ein Kontrast. Also Israel hat am Sinai das Gebot bekommen, unter den 10 Geboten, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Und im Lauf der Geschichte des Volkes Israel hat man im Judentum eine riesige Auslegung um dieses Gebot herum gemacht. Man hat hunderte von Zusatzbestimmungen festgelegt für den Sabbat. Also weit über 1000 Zusatzbestimmungen. Und im Lauf der Zeit hat man sogar noch weitere hinzugefügt, auch Zusatzbestimmungen bis in die moderne Zeit. Wie muss man einen Lift konstruieren, dass man ihn am Sabbat benutzen kann? Ja? Diese Bestimmung findet man nicht in der Bibel, aber da wird geschlussfolgert und nochmals geschlussfolgert und aus der Schlussfolgerung der Schlussfolgerung der Schlussfolgerung wird nochmals geschlussfolgert und dann kommt man auf die Idee, wie ein Sabbat funktionieren muss, ein Sabbatlift, damit er quasi akzeptabel ist. Und so wurde also ein Riesensystem aufgebaut auf dem Sabbatgebot und Petrus sagt in Apostelgeschichte 15, dass das ein Joch war, das nicht zu tragen war. Können wir das kurz aufschlagen in Apostelgeschichte 15? Apostelgeschichte 15, Vers 10. Nun denn, was versucht ihr Gott, sagt Petrus, indem ihr ein Joch auf den Hals der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Also all diese Zusatzbestimmungen haben eine unglaubliche Bürde bewirkt und damit auch den Blick eigentlich verdunkelt auf die wirklich geistliche Bedeutung des Sabbats, die hinweisen sollte, wenn der Messias kommt, dann wird er uns einmal wirkliche innere Ruhe inneren Frieden geben. Und um diesen inneren Frieden noch besser zu verstehen, können wir aufschlagen in Johannes 14. Da sagt der Herr Jesus zu den Jüngern am Vorabend der Kreuzigung, 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Da haben wir zwei Arten von Frieden. Einen Frieden, den der Herr Jesus lässt, und einen Frieden, den er ständig gibt. Frieden lasse ich euch, damit wollte Herr Jesus sagen, am nächsten Tag sollte er am Kreuz sterben und Frieden machen zwischen uns und Gott. Das ist der Friede von Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Jeder, der an den Herrn Jesus geglaubt hat, seine Schuld Gott bekennt und bereut hat, darf wissen, zwischen Gott und mir ist alles bereinigt. Weil der Herr Jesus die Sünden des ganzen Lebens aus der Vergangenheit und sogar, was in der Zukunft ist, am Kreuz schon längst getragen und abgeschafft hat. Also, es ist Frieden mit Gott. Aber der Jesus sagt noch zusätzlich, meinen Frieden gebe ich euch. Und damit meint er diesen Frieden, den er im Herzen genossen hat während seines Lebens. Auch in all den Anfeindungen hindurch, in all der Ablehnung, in all dem Hass, den er erlebt hat auf dieser Erde von den Menschen gegen sich. Aber er hat stets diesen Frieden in der Gemeinschaft mit dem Vater in seinem Herzen gehabt. Und er sagt den Gläubigen, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist im Griechischen ein Durativ, das heißt, diesen Frieden gebe ich euch immer wieder. So schnell geht uns dieser Frieden wieder durch irgendwelche manchmal ganz kleine Dinge verloren. Es kommt Unruhe und Unrast und Unfrieden und Unzufriedenheit hinein. Aber der Herr Jesus will uns diesen Frieden immer wieder neu geben. Sobald wir auch diese Dinge wegtun, die uns hindern, schenkt er uns diesen Frieden zurück. Das ist eine wunderbare Verheißung. Grundsätzlich Frieden mit Gott, das bleibt für alle Zeiten. Kann durch nichts erschüttert werden. Und den praktischen Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Und da spricht der Herr Jesus eben davon, und ich werde euch Ruhe geben und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das fasst eigentlich diese beiden Arten von Frieden zusammen. Frieden mit Gott und dann auch der praktische Frieden im Herzen. Das gibt der Herr des Sabbats. Und was ich noch angetönt habe, ist eben ganz wichtig, das Sabbatgebot hat Gott nur Israel gegeben. Und zwar, um Israel von allen Völkern zu unterscheiden. Wir können das kurz aufschlagen in 2. Mose. Vers 16, schon davor ist vom Sabbat die Rede, aber ab Vers 16, und die Kinder Israel sollen den Sabbat beobachten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern. Ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde, gibt es insgesamt 7 Zeitalter. Und jedes Zeitalter beginnt mit einem Bund Gottes und mit Segen. Dann gibt es einen Niedergang durch die Untreue des Menschen. Und dieser Niedergang wird so schlimm, dass es am Schluss endet mit Gericht und Fluch. Und dann kommt ein neues Zeitalter. Gott schließt einen Bund. Zum Beispiel am Anfang der Bund mit Adam. Und der nächste Bund ist der Bund mit Noah. Also bis zur Sintflut ist ein erstes Zeitalter. Dann Noah, Gott macht einen Bund mit Noah, gibt Segen. Aber dann geht alles abwärts, bis es endet mit Fluch und Gericht. Und dann kommt wieder ein neuer Bund, das ist der Bund mit Abraham, auch wieder mit Segen, aber dann ein Niedergang und es endet mit Gericht. Und dann kommt der nächste Bund, so geht das siebenmal ganz konsequent durch die gesamte Heilsgeschichte hindurch. Und jeder Bund hat ein Symbol. Zum Beispiel das Symbol von dem Bund mit Adam war ja, ein Baum. Der Baum der Erkenntnis. Das war das Symbol. Und dann das Symbol beim Bund mit Noah.
Regenbogen.
Regenbogen. Und der Bund mit Abraham. Die Beschneidung. Das Zeichen der Beschneidung. Und dann eben der Bund mit Israel am Sinai, da ist das Symbol der Sabbat. Und wichtig, dieser Bund wurde nur mit Israel geschlossen. Gott hat zwar am Anfang, nach den 6 Schöpfungstagen, hat er aufgehört zu schaffen und das war der Sabbat. Gott ruhte. Aber es heißt nicht, dass Adam ruhte, sondern der Schöpfungsbericht sagt, Gott ruhte am 7. Tag. Und das ist der Tag Gottes. Und erst später hat Gott diesen Ruhetag Gottes zum Ruhetag von Israel gemacht. Und so wurde der Sabbat zum Gebot für Israel. Aber es sollte Israel als Volk Gottes hier auf Erden vorbereiten. Einmal kommt der Messias. Und er wird euch in die wahre Sabbatruhe hineinführen. Und so war also die Haltung Israels diese, am ersten Tag der Woche, das wäre welcher Wochentag? Der Sonntag. Das ist ja der Tag, mit dem die Bibel beginnt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der erste Schöpfungstag, das ist der Sonntag. Aber in der Bibel wird er eben nicht Sonntag genannt, weil er nichts mit dem Sonnengott zu tun hat, sondern es ist der erste Tag. Auf Hebräisch sagt man auch heute noch für Sonntag Yom Rishon, das ist der erste Tag. Und so geht also der Israelit in die Woche hinein und am Ende sieht er, nach all der Mühe der Woche kommt die Ruhe. Und das war die Haltung Israels im Alten Testament. Einmal kommt der Messias. Und nach all den Mühen und Kämpfen und Nöten des Lebens, er wird uns zur Ruhe bringen. Und jetzt ist er da. Matthäus, einer aus Kapernaum, der den Messias erkannt hat, stellt ihn uns so vor. Er hat gesagt, ich werde euch Ruhe geben. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und eben, er sagt, mein Joch ist sanft. Dieses Joch, das die Rabbiner aufgebaut haben, mit all diesen Zusatzbestimmungen, ist, wie Petrus sagt, ein Joch, das unsere Väter und auch wir nicht zu tragen vermochten. Und es ist wirklich nicht ein einfaches Leben, ein orthodoxer Jude zu sein, wenn man sich bemüht, all die Bestimmungen einzuhalten. Es ist unglaublich. Der Alltag ist bis in alle Details, also nicht nur der Sabbat, sondern auch die anderen Tage, bis in alle Details so reguliert, weil die Rabbiner gesagt haben, das muss man so und das so und das so und das so, alles ist bestimmt. Es ist eine unglaubliche Würde. Und darum, wenn ein orthodoxer Jude an den Glauben, zum Glauben an den Messias kommt, man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Entlastung ist. Wenn er eben lernt, nehmt auf euch mein Joch. Das ist sanft und meine Last ist leicht. Etwas völlig anderes. Und nun sehen wir also jetzt den Zusammenhang zum nächsten Abschnitt. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Es war eine besondere Situation. Die Jünger waren hungrig. Und jetzt? Sie beginnen an einem Ährenfeld da abzureißen. Und das war nach dem Gesetz Mose erlaubt. Das ist das, was wir auch im Schweizer Gesetz haben mit dem Begriff des Mundraubs. Mundraub ist, wenn man beim Bauern einfach einen Apfel, wenn man unterwegs ist, abnimmt. Das wird in unserem Gesetz Mundraub genannt. Und Mundraub war nach dem Gesetz in Israel erlaubt. Das durfte man. Wenn man durch die Ähren geht, durfte man pflücken. Und das war also kein Problem. Aber es war Sabbat. Und die Rabbiner mit ihren genauen Bestimmungen haben festgelegt, wenn man am Sabbat zum Beispiel Mundraub begeht und eine Ähre abreißt, dann ist das Ernten. Und da heißt es zu essen, wenn man eben diese Körner dann nimmt und in den Mund hineinführt, das ist in die Scheune sammeln. Ja? Da hat man also das Gebot gebrochen, am Sabbat darf man nicht in die Scheune sammeln. Und nach Lukas 6 in der Parallelstelle haben sie noch ein Gebot gebrochen, also ein rabbinisches Gebot. Können wir kurz aufschlagen. Da ist nämlich noch eine Handlung dazwischen. Lukas 6, Vers 1. Es geschah aber am zweitersten Sabbat, dass er durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger pflückten die Ähren ab und aßen sie, wobei sie sie mit den Händen zerrieben. Und das war natürlich, welche Arbeit? Dreschen. Also ernten, dreschen, speichern. Geht nicht. Und darum wird der Herr Jesus angegangen von den Pharisäern. Wie ist das möglich? Deine Jünger machen das. Und das bedeutet als Vorwurf, wie kannst du der Messias sein, wenn deine Jünger so gegen das Gesetz verstoßen und du akzeptierst das? Du solidarisierst dich mit ihnen. Er sagt ja nichts dagegen. Und jetzt erklärt der Jesus seine Auslegung des Sabbatsgebotes. Und da sehen wir, da kommen wirklich zwei verschiedene Welten zusammen, die prallen aufeinander. Das rabbinische, ausgearbeitete, riesige Gesetzessystem, das man grundsätzlich im Talmud findet, in der Mishnah, das ist die ältere Schicht, und dann die Kommentare über die Mishnah, das ist die Gemara, zusammen der Talmud. Mit vielen dicken Bänden. Also, das konfrontiert hier die Auslegung des Messias. Und jetzt stellt sich die Frage, wer hat Recht? Also, man wurde da herausgefordert, sich zwischen zwei Systemen zu entscheiden. Beides zusammen funktioniert nicht. Und dann erklärte Jesus, Vers 3, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Er verweist also auf 1. Samuel 21, diese Geschichte, als David zur Stiftshütte kam und er war hungrig. Und es war gerade Sabbattag. Und da wurden die Schaubrote in der Stiftshütte damals, das wird hier übrigens das Haus Gottes genannt, das ist die Stiftshütte noch damals, zur Zeit von David, war ja vor Salomo. Und der Hohepriester damals hat diese Schaubrote, die nur die Priester essen durften, hat er David und seinen Freunden zu essen gegeben. Und zwar einfach aus der Ausnahmesituation heraus, die waren so hungrig und brauchten Brot. Und das war gerade der Sabbat. Immer am Sabbattag wurden ja die Schaubrote vom Schaubrottisch im Heiligen von Priestern weggenommen und durch neue Brote ersetzt. Und jetzt bekam er diese 7 Tage alte Brote. Und er hat die gegessen. Und Herr Jesus sagt, warum konnte König David dieses Gebot brechen? Schaubrote sind nur für Priester, aber er war kein Priester. Und da macht der Herr Jesus klar, dass es eine Hierarchie der Gebote gibt. Das Gebot, Hunger zu stillen, von solchen, die eben in einer gewissen Notlage sind, steht höher als das Gebot, nur Priester dürfen die Schaubrote essen. Und wichtig ist natürlich noch zu beachten, das Gebot Gottes, dass Schaubrote nur Priester essen dürfen, ist nicht ein moralisches Gebot, wo irgendwie etwas, wenn man das nicht einhält, etwas grundsätzlich Böses getan wird. Also schnell Mord. Oder sagen wir eine sexuelle Sünde oder was auch immer. Sondern es ist einfach eine, kann man sagen, eine rituelle Anordnung. Aber die Hungersituation von König David und seinen Freunden wird von Gott höher gewichtet als die Anordnung, Schaubrote dürfen nur Priester essen und sonst keine anderen. Und das war die Situation, die Jünger waren hungrig und nach dem Herrn durften sie das Feld ernten, das wäre nicht gegangen. Aber Mundraub erlaubt nach dem Gesetz umzusetzen an einem Sabbattag. Und weiter argumentiert der Jesus, und man beachte, er stellt immer wieder Fragen. Er sagt nicht einfach, so ist es, sondern es ist gewinnend, dass er das mal als Frage stellt, damit die anderen nachdenken müssen. Es ist einfacher für sie, die Argumentation zu akzeptieren. Und das hilft uns auch. Wie sollen wir sprechen mit Menschen, die anderer Ansicht sind? Und oft einfach eine Frage stellen hilft, um so eine harte Konfrontation abzuschwächen. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat? Und so weiter. Und dann weiter, Vers 5. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, also in den 5 Büchern Mose, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? In 3. Mose 24, 8, 4. Mose 28, 9 und 10, da sehen wir, wie Priester auch am Sabbat arbeiten mussten, im Tempel. Und wieso durften sie das? Ohne gesündigt zu haben. Weil eine Hierarchie der Gebote besteht. Etwas im Tempel, im Gottesdienst, für Gott zu tun, ist höher angesetzt als das Gebot der Sabbatruhe. Und das ist übrigens etwas, was ich auch in der Musik gelernt habe. Zum Beispiel in der Komposition gibt es genaue Gesetze, wie man Akkorde miteinander verbinden muss, um einen wunderbaren, zum Beispiel vierstimmigen Choral im Stil von Bach zu komponieren. Aber es gibt Situationen, wo zwei Gesetze in der Komposition in Konflikt geraten. Und man kann das nur umsetzen, indem eines dieser Gesetze missachtet wird. Und ich habe Tonsatz studiert bei einem israelischen Komponisten, manchmal erinnern, wie er uns erklärt hat, diese zwei Gesetze, aber dieses Gesetz ist für die Schönheit des Zusammenklangs wichtiger als dieses Gesetz. Und darum darf man diese Verbindung machen, indem man dieses Gesetz einhält auf Kosten des anderen. Und das ist genau dieses Prinzip. Aber auch da wieder Muss man beachten, es geht nicht darum, dass irgendetwas, was im Wesen böse wäre, erlaubt wird. Ja? Nicht irgendeine, was grundsätzlich moralisch eine Sünde war, wäre, wird hier durch ein anderes Gebot ausgebotet. Aber hier geht es um die Frage, darf man am Sabbat zur Ehre Gottes im Tempel etwas tun oder nicht? Jawohl, das ist höher als diese Anordnung. Und darum müssen Priester am Sabbat opfern. Ja?
Kurze Frage zu dem Thema mit den Gesetzen. Ich lese gerade Esra und dort an Kapitel 9. Das ist ja so, dass Esra Wein klagt darüber, dass das Volk sich schon nicht mehr enthalten.
Genau, genau. Also, ich wiederhole für den Livestream eine ganz interessante Frage. In Esra 9 geht es um das Problem, gewisse Israeliten haben fremde Frauen geheiratet, was ganz klar gegen die Verordnung Gottes ist. Vergleichbar im Neuen Testament, ein Gläubiger heiratet eine Ungläubige. Und dann sagt Esra, der über diesen ganzen Missstand sich beugt, und auch das Volk zur Beugung, zur Buße aufruft, sie müssen diese Frauen hinaustun. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ja, ist also das höher gewertet als das Verbot, Gott hasst Ehescheidung. Das steht im Alten Testament, Malachi. Und dann wurden diese Frauen hinausgetan, damit quasi die Heiligkeit erhalten bleibt. Nun, wäre das unser Thema heute, würden wir es im Detail anschauen und auch die hebräischen Wörter gebraucht werden. Aber es ist ganz eindeutig zu zeigen, dass es dort nicht um Ehescheidung ging, sondern diese Frauen wurden gewissermaßen aus der Gemeinschaft Israels hinausgetan. Die mussten an einem anderen Ort wohnen. Die Ehe bestand weiter, aber das Problem war, die hatten nicht das Recht, in die Gemeinschaft Israels aufgenommen zu werden und schon gar nicht in den Tempel zu kommen. Und darum entstand eine schwierige Situation. Die mussten quasi mit ihren Kindern einen Wohnsitz einnehmen, getrennt von der Gemeinschaft Israels. Aber aus dem Text ist ganz klar zu zeigen, dass die Ehe nicht aufgelöst wurde. Und das löst das Problem, da haben ja viele schon darüber den Kopf zerbrochen. Wie geht das? Da geht Ehescheidung, ohne dass Unzucht vorliegt. Aber es war nicht Ehescheidung, sondern es war eine schwierige Situation. Also der israelitische Ehemann musste dann immer die Familie besuchen, aber es war eine getrennte Situation, von dem Volk getrennte Situation. Ja?
Kann man also schlecht beweisen, dass man sich um die Familie gekümmert hat? Oder beweisen muss nicht? Also, getrennte Gemeinschaft, was bedeutet das?
Also, dieses Getrenntsein bedeutet, dass diese Männer mussten voll die Verantwortung für die Familie weiter übernehmen und auch für die eheliche Gemeinschaft. Das war nicht aufgehoben. Aber es musste eine Separation, also eine Trennung da sein zwischen diesen Heiden und Israel. Natürlich hätte es auch die Möglichkeit gegeben, dass jemand sich bekehrt und zum Judentum übertritt. Das war ja die Situation von Ruth, im Buch Ruth. Da sehen wir, die wurde im Volk Israel aufgenommen. Und das war ja kein Problem, diese Ehe mit Boas, sondern diese Ehe wird ja viel mehr gepriesen in der Bibel. Und das Gleiche mit der Hure Rahab in Josua 2. Diese Frau kehrte um und die trat über, gewissermaßen als Proselytin, und wurde Jüdin. Und dann hat sie einen Juden aus dem Stamm Juda geheiratet. Und darum kam es ja in das Abstammungsregister des Messias in Matthäus 1. Also auch dort eine Kanaaniterin, die übertrat, Ruth, eine Moabitin, die übertrat. Das war möglich, aber ohne Umkehr und Abkehr vom Götzendienst war das nicht möglich. Aber Esra 9 macht klar, die Verantwortung, die man eingeht mit der Ehe, das kann man nicht einfach abschieben. Ja, also gehen wir zurück zu Matthäus 12. Da wird also klar gemacht, wie das auch in der Musik der Fall ist, das schwerwiegende Gesetz kann das weniger Gewichtige aufheben. Und dann sagt der Herr Jesus, Vers 6, ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Er, der Messias, war größer als der Tempel. Der Tempel war ja die Stiftshütte und später der Salomo-Tempel, dann der zweite Tempel. Diese Gotteshäuser waren ja symbolische Hinweise auf den Messias. Und darum wird in Jesaja 8, Vers 14 gesagt von dem Messias, und diese Stelle wird auch von den Rabbinern im Judentum auf den Messias bezogen. Und ich lese aus Jesaja 8, da heißt es von dem Messias, Vers 14, und er wird zum Heiligtum sein. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Also wenn er da gesagt hat, den Rabbinern, den Pharisäern, mehr als der Tempel ist hier, dann konnte jeder Schriftgelehrte den Link herstellen zu Jesaja 8. Es ist die einzige Stelle im Alten Testament, die ganz ausdrücklich sagt, der Messias wird Gottes Tempel sein. Denn in ihm, in dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Das heißt, der dreieine Gott war in ganz besonderer Weise unter den Menschen gegenwärtig, in dem Herrn Jesus als Mensch. Er ist der Tempel Gottes. Und da wird gleich noch in dieser Stelle gesagt, und übrigens, Israel wird sich ärgern an den Messias und wird zu Fall kommen dadurch. Also die Verknüpfung zu dem Thema, Matthäus 11, wehe Korazin, wehe Bethsaida, Kapernaum. Und jetzt in Kapitel 12 mit den Pharisäern, die den Herrn in Frage stellen, ist ein ganz wichtiger Link. Und nun sagt der Herr Jesus, der Messias, der ja die Erfüllung der Symbolik des Tempels ist und der Stiftshütte, er ist größer als der Tempel. Also, wenn die Jünger mit ihm in Gemeinschaft sind, unterwegs sind, jetzt Hunger haben und am Sabbat Ähren abreißen, dann ist das sowieso eine erhabene Situation, als wenn die Priester am Sabbat im Tempel Opferdienst machen und damit das Sabbatgebot quasi aufheben. Und dann kommt die Argumentation mit Hosea 6,6. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist, und jetzt kommt das Zitat, Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. So hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt. Also da wird alttestamentlich angedeutet, dass die Barmherzigkeit im Fall von David, Hunger, er bekommt die Schaubrote, das wird höher bewertet als das rein rituelle Gebot. Jetzt Tieropfer bringen. Und wenn sie verstanden hätten, diesen geistlichen Grundsatz aus Hosea 6, hätten sie nicht die Jünger in Frage gestellt. Und dann macht der Herr klar, er, der Messias, der Sohn des Menschen, ist Herr des Sabbats. Er steht darüber und er ist eben auch die Erfüllung des Sabbats, denn er bringt ja die wahre Ruhe. Ja, dann machen wir jetzt eine Pause. Ich möchte gerne noch zur Ergänzung darauf hinweisen, das Gebot über den Mundraub findet man in 5. Mose 23. Also das steht in direktem Zusammenhang mit unserem Kapitel hier. 5. Mose 23, Vers 25. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, so magst du Ähren mit deiner Hand abpflücken. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Also nur ein minimal begrenzter Genuss von dem Getreidefeld war erlaubt, aber natürlich nicht in größerem Maß, darum keine Sichel. Und dann noch zu dem Dienst der Priester am Sabbat, zwei Stellen in 4. Mose 28 geht es um Opfer am Sabbat. Also Gott hat die so angeordnet, 4. Mose 28, Vers 9. Und am Sabbattag zwei einjährige Lämmer ohne Fehl. Und als Speisopfer 2/10 Feinmehl, gemengt mit Öl und sein Trankopfer. Es ist das Brandopfer des Sabbats. An jedem Sabbat, nebst dem beständigen Brandopfer und seinem Trankopfer. Also ganz direkte Anweisung über Opfer, die am Sabbat gebracht werden mussten von Priestern und auch Speisopfer. Und das bedeutete auch die Arbeit von einem Bäcker. Ja, der Teig wurde da hergestellt aus Mehl, gemengt mit Öl und eben auch das Trankopfer wurde ausgegossen. Alles Arbeiten, die am Sabbat erfolgen sollten. Und dann noch 3. Mose 24. Im Zusammenhang geht es um die 12 mächtigen Brote des Schaubrottisches. Und die wurden eben gewechselt immer am Sabbat. Ich lese 3. Mose 24, Vers 7. Es geht davor um den reinen Tisch, das ist der Schaubrottisch aus reinem Gold. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen. Und er soll dem Brot zum Gedächtnis sein, ein Feueropfer dem Herrn. Sabbattag für Sabbattag soll er es beständig vor dem Herrn zurichten. Ein ewiger Bund von Seiten der Kinder Israel. Und eben darauf baut der Herr Jesus auf und zeigt, das war am Sabbat erlaubt, weil Gott dieses Gebot mit den Opfern im Tempel höher wertete als das Einhalten der Sabbatruhe. Aber es kommt hinzu, der Messias ist größer als der Tempel und darum gibt diese Gemeinschaft der Jünger mit dem Herrn nochmals eine besondere Situation. Und jetzt ist es so, wir können dieses Ereignis ganz genau datieren. Also wir haben gesehen, am Sabbat, das war um diese Zeit der Ereignisse von Matthäus 11, aber noch mehr, wenn wir Lukas 6 aufschlagen, diese Parallelstelle. Da heißt es in Lukas 6, Vers 1, wir haben das schon gelesen, es geschah aber am zweitersten Sabbat, dass er durch die Kornfelder ging und seine Jünger pflückten die Ähren ab und so weiter. Ein eigenartiger Ausdruck. Was ist das, der zweiterste Sabbat? Die Elbefelder hat eine hilfreiche Fußnote, die Elbefelder CSV. Früher die alte Elbefelder hatte das in der Einleitung drin. Diese Stelle speziell erklärt. Und da heißt es, der zweite Sabbat nach dem Passafest. Und der erste nach der Darbringung der Erstlingsgabe. 3. Mose 23, 10 bis 12. Können wir das mal noch aufschlagen? 3. Mose 23, 12. Da wird zuerst das Passafest vorgestellt in Vers 4 bis 8, das Passafest. Und dann kommt ab Vers 9 das Erstlingsfest. Also eigentlich muss ich sagen, in den Versen 4 bis 5, da haben wir das Passa, dem Herrn. Und dann gleich das zweite Fest, das 7 Feste des Herrn, in Vers 6. Und am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und das geht dann eben vom 15. 7 Tage. Das Passafest ist der 14., da muss man die Passalämmer schlachten. Und am Abend, immer davor, Abend ist ja ein neuer Tag im Judentum, in der Bibel. Also der 14. geht bis zum Abend, 6 Uhr. Und dann beginnt der 15. Und das ist dann der Tag, wo man das Passalamm essen musste. Die Passafeier durchführen musste. Und das war gleich der erste Tag des zweiten Festes. Das Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage muss man nur ungesäuertes essen. Und da in diese gleiche Woche, ganz dicht, Passa, ungesäuerte Brote, gibt es noch ein drittes Fest, das ist das Erstlingsfest in Vers 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Also man muss sich das so vorstellen, das Passafest, 14. Und das Passafest konnte auf jeden Wochentag fallen. Also das war nicht an einen bestimmten Wochentag gebunden, sondern an einen bestimmten Tag im Monat. Und so je nach Verschiebung des Kalenders kann das dann eben ein Donnerstag sein oder ein Freitag oder auch ein Sabbat und so weiter. Aber in dieser Woche muss man beachten, am Tag nach dem Sabbat kommt das Erstlingsfest. Das ist also nicht festgelegt auf einen bestimmten Kalendertag, sondern einfach in dieser Woche, wo das Passa stattfindet, am Tag nach dem Sabbat, das heißt also immer am Sonntag, ist das Erstlingsfest. Und interessant ist, eben zur Zeit der Kreuzigung des Herrn Jesus, da fiel die Schlachtung der Passalämmer, 14. Nissan, auf den Donnerstag. Und dann am Donnerstagabend, das ist aber im Judentum bereits der 15., war die Passafeier. Der Herr feiert das Passa mit den Jüngern und setzt das Abendmahl ein. Und dann am nächsten Tag findet die Kreuzigung statt. Das ist aber immer noch der 15., nicht wahr? Weil der begonnen hat mit der Passafeier und dem Abendmahl. Ist also immer noch der gleiche Kalendertag im Judentum, bis Freitagabend und dann kommt der Sabbat. Freitagabend, also noch vor Sabbat, wird der Jesus ins Grab gelegt. Dann war den ganzen Sabbat über im Grab und am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Nämlich am dritten Tag, Freitag, Samstag, Sonntag. Im Judentum zählt man immer einen Tag voll, auch wenn er nur angebrochen ist. Das ist auch mit den Jahren so, zum Beispiel in den Büchern der Könige. Und deshalb, wenn der Herr sagt, 3 Tage und 3 Nächte wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein, dann bedeutet das, an 3 Kalendertagen. Also das Wort Tag kann ja bedeuten die helle Zeit des Tages, aber Tag kann auch bedeuten die 24 Stunden, also den Kalendertag. Und wenn der Herr sagte, 3 Tage und 3 Nächte, dann wollte er sagen, 3 Kalendertage. Also 15., 16., 17. Und am 17., das war also am Tag nach dem Sabbat, da musste man das Erstlingsfest feiern und musste ein bestimmtes festgelegtes Feld mit Gerste abernten und das als Erstlingsgabe zum Tempel bringen. Und ab dem Moment war es erlaubt, überall zu ernten im Land. Vorher war es verboten. Niemand durfte vor diesem Moment das tun. Und nun, die Gerste wurde ja einmal gesät, das Korn fiel in die Erde, ein Bild des Sterbens. Und dann das Aufwachsen der Gerste ist dann ein Bild der Auferstehung. Und der Herr Jesus wird als Auferstandener genannt in 1. Korinther 15, der Erstling der Entschlafenen. Und so fiel dieses Fest genau zusammen mit dem Auferstehungstag. Und dann wird gesagt in 3. Mose 23, ab diesem Sonntag musste man zählen. Vers 15, 3. Mose 23, Vers 15, und ihr sollt euch zählen. Vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer bringen. Das ist das Pfingstfest. Und das ist auch nicht mit einem bestimmten Kalendertag festgelegt, sondern immer von diesem Tag nach dem Sabbat, also Sonntag, musste man dann 7 Wochen zählen und nach 7 mal 7 Wochen war dann eben das Pfingstfest. Und damit wird klar, das Pfingstfest fiel auch auf den ersten Tag der Woche. Und das war dann in Apostelgeschichte 2 der Geburtstag der Gemeinde. Und nun ist also wichtig, ab der Passawoche muss man ganz genau die Sabbattage zählen. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem schwierigen Ausdruck. Am zweitersten Sabbat. Das heißt also, wie die Fußnote sagt, der zweite Sabbat nach dem Passafest. Und der erste Sabbat nach der Darbringung der Erstlingsgabe. So sind zwei verschiedene Zählungen. Und darum wird er genannt der zweiterste Sabbat. Und damit ist klar, Lukas 6, Vers 1, fand statt im Frühjahr, im Monat Nissan, März, April. Und zwar gerade eben kurz nach dem Passa. Und da war es bereits erlaubt, irgendwo Gersten abzureißen, weil dieses Fest schon vorbei war. Aber damit wird klar, das ist die Zeit von Passa, und zwar Frühjahr 30. Ich war, der Herr Jesus begann seinen öffentlichen Dienst im Frühjahr 29. Dieses Passafest, wo er den Tempel gereinigt hat, in Johannes 2, das war Passa 29. Und darum sind wir da in Lukas 6, sind wir genau ein Jahr später. Und die Bibel spricht dann über weitere Feste, besonders im Johannesevangelium, Passa- und Laubhüttenfest, sodass man genau die Chronologie durchrechnen kann. Beim Passa 32 wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Das sind diese 3 Jahre des öffentlichen Dienstes von Passa 29 bis Passa 32. Und in Lukas 13, Vers 6 bis 9 spricht der Herr Jesus direkt im Gleichnis über diese 3 Jahre, wo er kam, um Frucht zu suchen an dem Feigenbaum Israel. Jetzt, warum diese lange Rede? Das wird jetzt ganz wichtig für das Nächste. Gehen wir zurück zu Matthäus 12. Es geht wieder um den Sabbat ab Vers 9. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Da sehen wir also, das ist zeitlich verknüpft, das sind nicht irgendwie zwei verschiedene Geschichten, die jetzt da wegen dem Thema Sabbat zusammengefügt sind, sondern es war wirklich kurz nachher, dass der Herr Jesus da in eine Synagoge ging. Und dann wird dort eben ein Mann vorgestellt mit einer verdorrten Hand, das heißt eine Hand, die nicht beweglich war. Die war fixiert, er konnte nicht mehr bewegen. Das war fixiert. Das heißt verdorrte Hand in der Bibel. Und dann wird da gefragt, wirklich um den Herrn Jesus in eine Falle zu bringen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Wird klar gesagt, um ihn anklagen zu können. Und dann stellt er eine Gegenfrage. Vielleicht haben wir in der Erziehung gelernt, man soll nicht Gegenfragen stellen, das sei unanständig. Aber es gibt besondere Gelegenheiten. Ja, hast du das so gelernt in deiner Erziehung? Ja, ja, siehst du? Als Militär darf man das nicht in Brasilien. Ja? Autorität gegenüber. Ja? Also, das hat schon was. Aber der Herr Jesus hat zu bestimmten Gelegenheiten, nicht zum Provozieren, aber um die Menschen zum Nachdenken zu bringen, eine Gegenfrage gestellt. Zum Beispiel, sie haben ihn gefragt, das war in der letzten Woche vor der Kreuzigung am Dienstag, in welcher Autorität tust du das, was du tust? Und der Jesus sagt, ich frage euch etwas. Die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder war sie von den Menschen? Und sie sagen dann, wir wissen es nicht. Die wussten es ganz genau, was ihre Überzeugung war. Die wussten genau, jetzt wird es heiß. Aber der Herr hat dort eine Gegenfrage stellen müssen. Und hier stellt er auch eine Frage auf ihre Frage. Welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in die Grube fällt, es nicht ergreifen und aufrichten wird? Also das war im pharisäischen Judentum, und das ist übrigens das Judentum, das im Talmud überliefert ist. Denn zum Beispiel die Essener waren eine andere Gruppe, nebst den Sadduzäern, aber die Essener sind ausgestorben. Die Essener, die Sadduzäer sind in der Folge des Jahres 70 mit der Zerstörung des Tempels, sind diese Bewegungen des Judentums untergegangen. Und die Essener waren strenger als die Pharisäer in dieser Frage. Die sagten, wenn ein Schaf gewissermaßen am Sabbat in den Brunnen fiel, darf man nicht rausholen. Also wenn es dann verendet, verendet es. Aber die Pharisäer, und die waren natürlich in ihrer Bedeutung viel, viel wichtiger als die Essener. Zum Beispiel im Sanhedrin musste es ja immer eine bestimmte Anzahl von Sadduzäern und eine sehr große Anzahl von Pharisäern geben, aber keine Essener. Und die Pharisäer, die haben gelehrt, natürlich, am Sabbat darf man das. Und am Sabbat darf man auch einen Esel losbinden, zur Tränke führen, ist ja auch eine Arbeit. Aber Esel müssen halt ein bisschen Wasser haben, auch am Sabbat. Und so stellt der Herr eine Gegenfrage, wie macht ihr das mit Schafen am Sabbat? Es ist klar, jeder macht das. Also, der Herr gibt eigentlich mit dieser Frage gerade die Antwort. Wo ist da ein Mensch unter euch, Pharisäern, der am Sabbat eben ein Schaf nicht retten würde? Und dann sagt er, wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Und das ist eine ganz typische Argumentationsweise im Talmud, also im jüdischen Denken. Wenn etwas so ist, wie viel mehr das? Also diese Ableitung von etwas klar ist, aber etwas, was dann noch deutlicher ist, wird dadurch noch mehr bestätigt. Also wenn das schon für ein Schaf gilt, aber ein Mensch ist in Gottes Augen viel wichtiger, dann ist es erlaubt, am Sabbat jemanden gesund zu machen. Und darum sagt der Herr dann in der Konsequenz, strecke deine Hand aus, und was er eben nicht konnte, bis dahin, unmöglich, macht er es gesund. Und die Reaktion, Vers 14, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Und das ist der erste Moment, wo beschlossen wurde, Jesus von Nazareth muss sterben. Das war Frühjahr 30. Und jetzt wird es eben interessant, wenn man im Talmud liest, das steht im Traktat Jona, Yoma, über den Versöhnungstag. Yoma heißt der Tag auf Aramäisch. Yoma 39b. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nicht mehr in die rechte Hand und die rot gefärbte Schnur wurde nicht mehr weiß. Das muss man erklären. Am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, wurden zwei Ziegenböcke vor den Hohenpriester gestellt, im inneren Vorhof. Und jetzt musste entschieden werden, welcher Bock muss als Sündenbock mit der Schuld Israels beladen in die Wüste gejagt werden und welcher Bock musste geschlachtet werden und sein Blut dann auf den Deckel der Bundeslade oder im Allerheiligsten gesprengt werden. War nicht klar. Und darum wurde dem Hohenpriester eine Box hingehalten mit zwei Losen drin. Und er musste da unter den Deckel greifen, mit beiden Händen gleichzeitig und je ein Los erfassen. Und das waren Lose, so muss ich mir vorstellen, so in dieser Größe, aber mit einem Deckel. Auf einem Los stand für den Herrn. Das ist also der Bock, der für den Herrn geschlachtet wird. Das Blut kommt ins Allerheiligste. Und für Azazel, das ist der Bock, der weggehen muss in die Wüste. Und in 3. Mose 16 steht, beim Yom Kippur muss durchs Los entschieden werden, welche der zwei Böcke welche Funktion hat. Greift rein, muss es sofort rauskommen aus der Box und diese Lose auf die Köpfe der Böcke legen. Und dann wurde feierlich geöffnet für den Herrn. Dann war große Freude. Rechts. Und da links für Azazel. Und im Talmud wird erklärt, dass man im Judentum die Auffassung hatte, wenn das Los für den Herrn in die rechte Hand kam, bedeutete dies, Gott nimmt das Opfer am Yom Kippur an. Und darum immer, wenn es rechts war, das war Erleichterung. Und dann hat man dem Sündenbock eine rot gefärbte Karmesinschnur um die Hörner gebunden, hat ihn, nachdem der Hohepriester die Hände aufgelegt und die Sünden Israels aus dem letzten Jahr bekannt hatte, hat man ihn herausgeführt durchs Osttor des Tempels, dann Treppe runter und dann über eine Brücke ging es Kidrontal runter und zum Ölberg hoch und vom Ölberg aus hat man ihn in die dahinterliegende Wüste gejagt. Gejagt! Weg! Wie es heißt in 3. Mose 16, er soll die Sünden in ein wüstes Land wegtragen. Und man hat ihn gejagt, bis er über eine Klippe abstürzte und verendete. Und dann ging man hin und es wird dort in diesem Zusammenhang von Yoma 39b erklärt, dass immer wieder diese Schnur dann weiß wurde. Und das im Gedenken an Jesaja 1, Vers 18, wo Gott zu Israel spricht, zu Jerusalem, und sagt, Jesaja 1, Vers 18, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle, also wie weiße Wolle, sollen sie werden. Und jetzt steht in Joma 39b, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels, kam das Los nicht mehr in die rechte Hand und die rot gefärbte Schnur wurde nicht mehr weiß. Was bedeutet das? Gott nimmt das Opfer des Yom Kippurs zur Vergebung der Sünden Israels nicht an. Und die Schnur blieb rot. Ja, Karmesin ist ja blutrot, hat die Farbe des arteriellen Blutes des Menschen. Blutrot. Wir haben Blutschuld auf uns und Gott vergibt nicht. Und wenn man jetzt rechnet von Frühjahr 30 bis Frühjahr 70, haben wir diese 40 Jahre. Und im Frühjahr 70 um das Passa haben die Römer den Belagerungsring geschlossen um Jerusalem. Und in 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleich, der Tempel ging in Flammen auf. Mehr als 1 Million Juden kamen ums Leben. Und von da an hat Israel keine Opfer mehr. Und in den 40 Jahren davor war jedes Jahr das Zeugnis, Gott vergibt nicht. Gott vergibt Blutschuld auf Israel nicht. Und genau das war Lukas 6, beziehungsweise jetzt Matthäus 12, wo es da um diesen Sabbat ging. Und sie haben beschlossen, sie hielten Rat, wie sie ihn umbrächten. Also es ist unglaublich. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, das ist vielleicht so eine rabbinische Erfindung. Aber das wäre ja das größte Eigentor aller Zeiten. Wenn man so etwas erfinden würde, weil das den klaren Beweis gibt. Ein Freund von mir, ein alter Freund, der als orthodoxer Jude in Zürich aufgewachsen war, kam dann zum Glauben als Zahnarzt, Student. Und dann hat er seinem Vater das mitgeteilt. Das war eine Katastrophe. Er wurde ausgestoßen, konnte selber zusehen, wie er sein Studium finanziert. Und Bruch mit der Familie. Aber später gab es dann wieder Annäherung, als er dann eine gläubige Frau geheiratet hatte, Kinder bekam, plötzlich können solche Wunden wieder heilen. Und dann hat er seinem Vater Joma 39b vorgestellt. Schau, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels hat Gott das Opfer nicht mehr angenommen. Dort war die Wende, im Jahr 30, gewissermaßen, und nicht erst im Jahr 70. Und was ist dort geschehen? Es geht um die Verwerfung von Jesus von Nazareth. Das ist der Messias. Und an den glaube ich, dass er, an diesen Jesus von Nazareth, dass er der Messias ist. Und sowas geht unter die Haut. Also das sind wirklich hilfreiche Argumente. Und wir werden jetzt gleich sehen, in Matthäus 12 wird es immer dramatischer. Wir lesen jetzt weiter, Vers 15. Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück. Und große Volksmengen folgten ihm. Und er heilte sie alle. Und er gebot ihnen ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht. Und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 42, 1 bis 4. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht oder das Recht ankündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. bis er das Recht zum Sieg führt. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. In diesem Abschnitt oder in diesem Zitat muss man das Wort Nationen ganz besonders beachten. Zweimal. Was bedeutet das? Jetzt wird klar, die Führerschaft Israels hat ihn verworfen als Messias. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass sie ihn umbringen, töten. Und nun erklärt Matthäus, er geht weg von diesen Leuten, die ihn töten wollen, aber im Volk Israel gibt es riesige Volksmengen, die haben nach wie vor Interesse an ihm. Und die folgen ihm. Und jetzt kommt dieses Zitat aus Jesaja, um zu zeigen, aber Jesaja hat gesagt, dass wenn der Messias kommt, hat er ein ganz besonderes Anliegen für die Völker der Welt. Und da wird bereits angedeutet, was dann später im Matthäus-Evangelium jetzt immer mehr das große Thema wird. Der verworfene Messias wendet sich von Israel ab und den Nationen, den Heidenvölkern zu. Aber da ist doch immer noch die große Volksmenge, die ihn will. Ja? Aber im weiteren Verlauf des Matthäus-Evangeliums und auch in den anderen Evangelien sehen wir, dass die Führerschaft, die sich entschieden hat, diesen Jesus lehnen wir ab, die beeinflussen das Volk. Und schließlich vor Pilatus, das ist die Volksmenge, die von den Führern aufgewiegelt wird, dass sie fordern sollen, er werde gekreuzigt. Und so hat die Führerschaft, die sich gegen den Herrn gewandt hat, gegen ihn vorgegangen ist, hat das Volk immer mehr beeinflusst, dass die große Masse diese Verwerfung schließlich mitgemacht hat. Aber, deutet hier Matthäus an, und diese Verwerfung bedeutet, Jesaja hat klar gesagt, dass der Messias einen Auftrag hat für die Nationen. Und er ist der, der zwar von der Führerschaft zum Tod verurteilt wird, aber er wird von Gott, dem Vater, genannt, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, das haben wir gesehen, Matthäus 3, bei der Taufe am Jordan kam der Geist wie eine Taube auf ihn, hat ihn gesalbt für diesen dreijährigen Dienst. Und wir könnten jetzt noch das Original, den Originalwortlaut, das ist ja die griechische Übersetzung, in Jesaja nachlesen. Und da kommen noch gewisse Details dazu, die uns interessieren. Jesaja 42, Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen, das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf den Straßen. Das bedeutet, der Messias, wenn er kommt, wird kein Revolutionär sein. Die Revolutionäre, die gehen auf die Straßen und die schreien auf den Straßen und dann werden sie noch unterstützt von Leuten, die schlagen die Scheiben ein überall, zünden Häuser an. So geht das in Amerika im Moment mit diesen Demonstrationen. Da wird Lärm gemacht und auch Hass geschürt in den Straßen. Auf Hass wird gegen Hass geschürt. Aber der Messias will nie so sein. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das bedeutet nicht, dass er nicht in der Öffentlichkeit predigen würde. Das wird in den Evangelien beschrieben. Aber nicht wie ein Revolutionär in den Straßen herumschreien. Und dann heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Wenn man an einem Teich vorbei spaziert, kann man Leute beobachten und da sieht man gleich den Charakter der Leute. Wenn da irgend so ein Schilfrohr ist, das da geknickt ist, runterkommt, gibt es Leute, sobald die sowas sehen, machen die Rupf und weg ist, ja? Und dann gibt es andere, die machen, schützen es, dass das wieder kommen könnte. Und wenn man im Wohnzimmer irgendwo eine Kerze hat, die gerade am Verglühen ist, gibt es Leute, wenn die das sehen, machen die gleich und weg ist. Und andere, die versuchen, dass es nochmals kommt. Und da wird gesagt, der Messias ist so, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Also er wird auf die Menschen achten, die irgendwo gebrochen sind. Und er schaut, wie kann man das wieder zum Wachsen bringen, heilen. Und es gibt Menschen, da sieht man, vom Glauben ist noch etwas, da ist noch etwas da. Es glimmt, wie ein glimmender Docht. Und da heißt es, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also er versucht, auch da, wo noch eine ganz kleine Hoffnung ist bei Menschen, dort noch das Beste zu machen, damit das Feuer wieder kommt. Und er ist unser Vorbild. Wir haben gelesen, Matthäus 11, lernet von mir. Also wunderbar, wie er da beschrieben wird. Und genau das sehen wir in den Evangelien, wenn wir die Evangelien lesen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Das ist genau das gewesen. Und jetzt gibt es ein Wortspiel, das kommt aber nicht in allen Übersetzungen zum Ausdruck und darum lese ich das vor, wie es wirklich im Hebräischen steht. Ich wiederhole nochmals Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht verglimmen und nicht knicken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Merkt man, die gleichen Ausdrücke werden jetzt auf ihn bezogen. Er richtet zwar die Geknickten auf, aber er selber wird nicht knicken. Bis zu dem Moment, wo er dann seinen Auftrag erfüllt hat und sterben musste. Aber bis dahin würde er nie knicken und nicht verglimmen. Also nie werden wir ein Kerzchen, das nur noch ein bisschen glüht. Eben, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Er musste seinen dreijährigen Dienst hier auf Erden vollständig durchführen. Erst dann konnte er sterben. Die hatten zwar schon nach einem Jahr beschlossen, er soll sterben. Sie haben es versucht. Sie haben es wiederholt versucht. Es ging nicht bis zu dem Moment, wo er sagt, das ist eure Stunde und der Gewalt der Finsternis. Und der Menschensohn wurde in sündige Menschen überliefert, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Und dann heißt es noch, und die Inseln werden auf seine Lehre harren. In Matthäus haben wir die freiere Übersetzung, dass die Nationen werden auf seinen Namen hoffen. Jetzt ist es so, das Wort Inseln heißt auf Hebräisch, das ist gewissen bekannt, Iyim. Ist auch ein Wort, das du liebst. Ich liebe es auch. Und zwar kommt das ganz viele Male vor im Alten Testament. Das erste war in 1. Mose 10, wo es geht um die Nachkommen von Japhet, die hinübergingen nach Europa. Das heißt auf die Iyim, auf die Inseln. Aber Iyim, das kann man nachlesen in dem Kommentar von diesen großen Hebräisch-Kennern im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch, Kommentar über das Alte Testament, Band 1 zu 1. Mose 10. Iyim bezeichnet die Inseln des Mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite. Also zum Beispiel all die griechischen Inseln von Patmos bei Türkei an und die Küsten von Kleinasien bis nach Spanien. Also es ist das europäische Küstenland. Und damit kann man sagen, Iyim bezeichnet ganz speziell Europa im Alten Testament. Und wenn man alle Stellen durchgeht im Alten Testament, haben wir eine Riesensammlung zum Thema Europa im Alten Testament. Und da steht also tatsächlich, die Iyim werden auf seine Lehre harren. Nicht einfach alle Nationen. Und das ist interessant, weil der Jesus hat ja nach seiner Auferstehung den Jüngern den Auftrag gegeben, sie sollen das Evangelium allen Nationen verkündigen. Und er sagte das in Jerusalem und auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem. Und zwar sind wir da am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und wir sehen dann in der Apostelgeschichte, dass tatsächlich ab Pfingsten das Evangelium begann, ausgebreitet zu werden in Asien, aber auch in Afrika und in Europa. Das wird ausführlich beschrieben mit den Reisen, Missionsreisen des Apostels Paulus. 4 Reisen in der Apostelgeschichte. Also gerade im ersten Jahrhundert werden alle drei Kontinente schon mit dem Evangelium erreicht. Amerika, das sollte später kommen. Aber diese drei. Und im ersten Jahrhundert war überhaupt nicht klar, welcher dieser Kontinente würde irgendwie ganz besonders durch das Evangelium geformt, verändert und eben durch das Evangelium geprägt werden. Das konnte man nicht sagen. Das hätte Asien sein können. Das hätte Afrika sein können. Oder eben Europa. Aber Jesaja sagt, die Iyim. Europa wird ganz speziell darauf achten. Und so ist es gekommen. Also nach 2000 Jahren können wir so zurückgelehnt zurückblicken und müssen sehen, ja, tatsächlich, Europa. Heute ist Europa in massivem Maß daran, das alles wieder zu verwerfen. Aber das hat der Apostel Paulus vorausgesagt in der Endzeit, 2. Thessalonicher 2, da wird dieser große Abfall kommen. Und abfallen kann man nur von etwas, wo man mal dran war. Also das sind nicht die buddhistischen Länder in Südostasien, das sind nicht die Animisten in Afrika. Aber Europa wurde so geformt, aber in der Endzeit, das ist die Zeit, wenn das Volk Israel wieder heimkehrt ins Land und den Staat gründet, also unsere Zeit, da würde der große Abfall kommen. Aber 2000 Jahre haben gesehen, dass Europa einen ganz besonderen Hunger hatte nach dem Evangelium. Und übrigens, in dem gleichen Kapitel kommt das noch mehr vor, in 42,10. Singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm vom Ende der Erde, ihr, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Iyim und ihre Bewohner. Da wird wieder Europa und die Bewohner von Europa speziell angesprochen. Und sie sollen dem Herrn ein neues Lied singen. Und interessant ist, dass die Musik vom Tempel und aus der Synagoge wurde durch den Apostel Paulus und andere Missionare nach Europa gebracht, hat in den Jahrhunderten bis etwa 400 ganz massiv die alte römische und griechische Musik verdrängt und ersetzt. Und aus dieser Musik wurde die europäische Musik bis hin zu Bach, dann weiter über Beethoven, Mozart und bis in die Romantik weiterentwickelt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und das ist ganz speziell hier für Europa gesagt. Und dann noch weiter, Vers 12. Man möge dem Herrn Ehre geben und seinen Ruhm verkünden auf dem Iyim. Und das wurde genau gemacht. Also da haben wir Hinweise im Alten Testament, dass Europa ein ganz besonderes Vorrecht bekommen würde. Nachdem die Masse in Israel den Messias verworfen hatte, sollte es zu allen Nationen gehen, aber Europa sollte ganz besonders zum Kontinent werden, der dem Herrn ein neues Lied singt. Und Jetzt gehen wir dann nächstes Mal weiter mit einem ganz besonderen Zeichen, nämlich ein Besessener, der blind und stumm ist, wird geheilt. Und in diesem Zeichen wird dann ganz besonders die totale Ablehnung des Herrn Jesus sichtbar. Das ist nicht von ungefähr, dass genau dieses Zeichen jetzt hier kommt, weil die Rabbiner, die haben gelehrt, Besessene können geheilt werden. Und es gibt die Möglichkeit, Dämonen auszutreiben. Aber wenn ein Besessener stumm ist, dann geht das nicht. Sie lehrten, man müsse den Namen des Dämonen erfragen und dann den Namen nennen und gebieten. Aber wenn er stumm ist, geht gar nicht. Und der ist nicht nur stumm, sondern auch noch blind. Also man konnte nicht mal Zeichen machen über die Augen. Und der Herr Jesus heilt ihn. Und da war klar für die Rabbiner, niemand kann einen stummen Besessenen heilen. Das kann nur der Messias. Einer kann es, der Messias. Und der Herr Jesus macht das hier. Und dann werden wir nächstes Mal sehen, und der sagen diese Führer hier, das macht er durch den Teufel. Und das bedeutete, sie haben ganz bewusst endgültig den Herrn abgelehnt. Und da kommen wir dann zum Thema der Lästerung des Geistes. Und wir werden dann sehen, das ist nicht einfach irgendeine Sünde. Es gibt viele Leute, die denken, oh, das habe ich mal gemacht, ich habe sowas gedacht, und kommen in eine Sache rein und bis fast zur Klinik und schließlich ganz in die Klinik. Und ich bin immer wieder damit konfrontiert worden. Und das Problem ist, die Leute haben nicht verstanden, worum es hier geht. Also nächstes Mal wird das Thema sehr wichtig sein, weil es gerade solchen Christen, die damit ein Problem haben, hilft, da aus diesem Strudel herauszukommen. Und gerade jetzt, so in den letzten Monaten, bin ich ständig wieder mit diesem Problem mit Leuten konfrontiert worden. Genau das. Und dann sage ich, ja, das haben auch andere. Wirklich? Bin ich der Einzige? Nein, das gibt es sehr oft. Und ja, ich denke dann plötzlich, und vielleicht habe ich damals als Jugendlicher habe ich solche Sachen gesagt. Ja, aber sie sind jetzt umgekehrt. Ja, natürlich. Aber vielleicht will mich der Herr nicht mehr, habe ich das gemacht. Und dann muss ich erklären, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Die verstehen die Stelle falsch. Und verknüpfen das dann mit Hebräer 6 und 10. Und wie kann man solchen Leuten helfen? Und wir werden nächstes Mal sehen, man kann wirklich helfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist dann sehr üblich, die solche Leute, also echte Gläubige sind das, die rufen an und dann erklärt man das und dann werden sie ganz glücklich. Und dann, also, je nachdem sage ich dann, ja, das wird wiederkommen. Und dann müssen sie genau so machen, wie ich es erklärt habe, tatsächlich, 2 Tage später. Ja, aber jetzt sagen Sie mir mal, wie ist das? Und nicht einer, sondern immer wieder kommt das. Ja, aber wirklich in meinem Fall, kann man da wirklich, ja, natürlich kann man wirklich. Aber jetzt müssen Sie ganz klar die Sache wegschieben. Und zwar aus biblischen Gründen wegschieben, sonst dreht man durch. Und nach kurzer Zeit kommt wieder ein Telefon. Ja, also ich habe jetzt mir doch noch überlegt, aber vielleicht muss man doch, ist meine Situation doch ein bisschen anders. Nein, das haben andere genauso. Und es ist ganz normal, dass das immer wieder kommt. Aber jetzt muss man mit biblischen Argumenten das klar widerlegen. Aber das verschieben wir auf nächstes Mal.